Wir sind so ein bisschen in den letzten Wochen auf einer Reise gewesen und ich will da heute anknüpfen. Ich hole euch noch mal ganz kurz ab, was so in den letzten 3 Wochen passiert ist. Ich habe vor 3 Wochen über einen Text im Jeremia-Buch nicht geschrieben, sondern gepredigt. Und da hat Gott zu Israel gesagt: Pflügt euch Neuland, sät nicht unter die Dornen. Da ging es ganz stark um diese Frage: Was ist eigentlich die Berufung Israels? Und wird Israel seiner Berufung gerecht, nämlich ein Segen für die Völker zu sein und anders zu sein als alle drumherum? Und dann wurde deutlich, nee, irgendwie klappt das nicht so wirklich. Und Gott sagt, hey, lebt eure Berufung, pflügt euch Neuland. Und ich habe ganz stark darauf hingewiesen, dass ich glaube, dass Gott uns beruft, unseren eigenen Weg zu gehen. Nicht eine Kopie zu sein, wie dieser Kunstfälscher Wolfgang Beltracchi, von dem ich euch erzählt habe, sondern wirklich was Eigenes zu gestalten, dass Gott uns reinruft in unsere Berufung. Und das ist tatsächlich Neuland. Und wie es beim Acker so ist, wenn man was Neues pflügt, ist es auch Arbeit. Und man weiß noch nicht so ganz genau, geht der Same dann wirklich auch auf. Deswegen ist es immer auch riskant, Neuland zu pflügen. Und dann kam die Holle vor 2 Wochen und hat gesagt, hey, das Thema Berufung hat ganz stark was damit zu tun, ob wir, so wie Jesus in der Taufe, uns bewusst sind, was Gott als allererstes zu uns sagt. Und sie hat nochmal ganz stark betont, unsere Identität, die wir von Gott zugesprochen bekommen, die wir von ihm kriegen, nämlich du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn, an dir hat meine Seele Wohlgefallen gefunden. Und dann hat sie letzte Woche weitergemacht und hat gesagt, hey, diese ganze Identität, die dann in unsere Berufung mündet, die wird nur dann kraftvoll, wenn wir sie wahrnehmen. Also wenn wir sie auch wirklich in den Momenten, wo es drauf ankommt, und sie hat dann über die Versuchung Jesu in der Wüste gepredigt, wenn wir sie in diesen Momenten auch glauben. Und dann meinte sie, erst dadurch, dass Jesus wirklich seiner Identität glaubt und sie wahrnimmt, kommt er in seine Berufung. Und ich will heute an diesem Punkt anknüpfen, und zwar will ich fragen, noch ein bisschen konkreter und praktischer, ja, aber was ist denn jetzt diese Berufung für uns, für dich heute Morgen vor deinem Bildschirm? Was ist denn das, wo du von Gott und auch vielleicht von deinem Herz her merkst, ja, da werde ich reingerufen? Und ich glaube, dass wir da praktisch wirklich noch einen ganzen Schritt weiter gehen können. Und deswegen möchte ich mich heute nochmal auf dieses Berufungsthema konzentrieren. Und ich habe euch einen Text mitgebracht, über den habe ich vor knapp 2 Jahren schon mal gepredigt. Und zwar findet sich dieser Text im Matthäusevangelium. Es ist nur ein Vers und da spricht Jesus über das Reich Gottes. Und ich habe vor knapp 2 Jahren über die Freude gesprochen, die in diesem Vers zum Ausdruck kommt und habe das Thema so genannt, was Hingabe mit Freude zu tun hat. Also da geht es ganz stark um das Thema Jüngerschaft damals. Und heute möchte ich den gleichen Vers nehmen, aber in eine ganz andere Richtung mit euch gemeinsam schauen, was hier beschrieben wird, nämlich eher in die Richtung der Berufung. Und deshalb lese ich euch einfach mal den Vers vor. Ihr könnt auch zu Hause eure Bibeln aufschlagen. Viele von euch kennen diesen Vers und ich hoffe, dass ich euch ein bisschen überraschen kann, in welche Richtung dieser Vers vielleicht auch ausgelegt werden könnte. Matthäus 13, Vers 44. Da heißt es, das Reich der Himmel oder das Reich Gottes, das ist bei Matthäus gleichzusetzen, das Reich Gottes gleicht einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Jesus vergleicht also das Reich Gottes mit einem im Acker verborgenen Schatz, den jemand findet und er verbirgt ihn und vor Freude darüber geht er hin, verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker. Über diesen Vers möchte ich mit euch gemeinsam nachdenken und ich habe 3 Beobachtungen mitgebracht zu diesem einen Vers und ich glaube, dass das enorm viel mit unserer Berufung zu tun hat und ich hoffe, dass es vielleicht in eine Richtung geht, die ihr noch nicht schon 100-mal gehört habt. Zumindest ging es mir so, als ich diesen Text auf mich habe wirken lassen. Ich bete noch und dann nehme ich euch mit rein in diesen Vers. Vater, ich danke dir für diesen Morgen und ich danke dir, dass du was vorbereitet hast in diesem Gottesdienst, in dieser Zeit, die wir zusammen haben. Und ich bitte dich, dass wir inmitten von unserem menschlichen Reden dein göttliches Reden hören können. Jesus, ich bitte dich, dass wir von dir Weisung empfangen und dass du uns ganz praktisch reinführst in eine viel tiefere Erkenntnis über unsere Berufung und über das, wo du uns hinführen willst. Amen. Okay, ich muss mal ganz kurz hier noch meine Stoppuhr anmachen. Im Gottesdienst läuft die immer hinten und dann sehe ich ganz gut, wie viel Zeit ich noch habe. Und ich aus eigener Erfahrung weiß ich, es ist gut, wenn ich eine Uhr habe, auf die ich gucken kann. Also, lasst uns das mal ganz kurz anschauen. Hier geht es um das Reich Gottes. Es geht um die Herrschaft Gottes. Und ich glaube, jeder von uns würde sagen, hey, okay, das ist völlig klar. Ja, das hat was mit unserer Berufung zu tun, dieses Reich Gottes als Christen. Wir sind dazu berufen, teilzuhaben an diesem Reich Gottes. Aber jetzt sagt Jesus auf eine ganz konkrete Art und Weise, ja, wie ist denn das mit dem Reich Gottes? Wo passiert denn Reich Gottes? Was passiert, wenn Reich Gottes passiert? Und dann erzählt er eben diese Geschichte von jemandem, der unterwegs ist. Interessanterweise haben wir hier wieder einen Acker, so wie im Jeremia-Buch. Da ging es um das Pflügen von Neuland, also auch wieder so diese Matsch, diese Erde. Und jetzt haben wir das wieder hier. Jesus nimmt ein Bild aus der Landwirtschaft und sagt, okay, da ist also jemand unterwegs. Stellt euch vor, ihr seid irgendwie am Sonntag auf den Feldern, in Starnhausen oder in Köncken oder wo auch immer ihr wohnt, unterwegs. Es ist so ein schöner Tag wie heute und ihr lauft auf dem Feld entlang. Und er beschreibt eine ganz alltägliche Situation. Jemand ist irgendwie unterwegs draußen. Und jetzt findet dieser Mensch, hier steht ein Mensch, hier steht nicht ein Jude oder ein gläubiger Pharisäer, sondern irgendein Mensch, der ist unterwegs draußen ganz normal, rechnet nicht damit, ist auch nicht auf der Suche nach irgendetwas. Aber er findet jetzt plötzlich, mitten in einem ganz normalen Tag, auf einem Acker einen Schatz. Und ich will erstmal, dass wir das ernst nehmen, was Jesus hier sagt, also ganz konkret uns das überlegen. Nicht gleich übertragen, sondern erstmal überlegen, okay, stellen wir uns das mal ganz kurz vor. Da läuft jemand und jetzt findet der auf dem Acker einen Schatz. Was könnte das sein? Keine Ahnung, vielleicht irgendwie, er sieht was glitzern und merkt, da liegen irgendwie Diamanten oder er sieht irgendwie Geldsack oder keine Ahnung, irgendwie irgendwas Wertvolles findet er. Mitten auf dem Acker, mitten auf dem Feld. Und dann, so wie es damals wahrscheinlich gesetzlich geregelt war, kann er nicht einfach das Ding mitnehmen und es gehört ihm, sondern er muss, damit ihm das gehört, was auf diesem Schatz wertvoll, auf diesem Acker wertvoll ist, muss er den Acker kaufen. Und das macht er dann schlau, wie er ist, ein etwas wirklich auch gewitzter Typ, denn er verbirgt es erstmal, sodass nicht gleich der Nächstbeste kommt und es auch ihm wegkauft. Und geht dann hin und nimmt alles, was er hat und verkauft alles, was er hat, um diesen einen Acker zu kaufen. Und Jesus sagt jetzt, wo sowas passiert, da passiert Reich Gottes. Das heißt, Jesus beschreibt eine Geschichte, wo jemand alles auf eine Karte setzt. Er verkauft alles, was er hat, um eine Sache zu erwerben. Würdet ihr sagen, das ist total rational und nachvollziehbar und richtig, wie dieser Mann agiert? Wenn ihr jetzt bei eurem Finanzberater seid, Volksbank, Kreissparkasse, was auch immer, sagt er, ihr sollt so investieren, alles auf eine Karte setzen, die eine Aktie und da euer komplettes Vermögen reinhauen? Wahrscheinlich nicht. Erstmal würden wir doch sagen, vor allem als Deutsche, diese Art von Vorgehen, alles zu verkaufen und nur eine einzige Sache dafür zu erwerben und zu hoffen, dass das es wert ist, alles zu verkaufen, würden wir sagen, das ist eigentlich nicht besonders vernünftig. Jesus sagt, wo sowas passiert, passiert aber Reich Gottes. Hier ist jemand, überlegt mal, was der alles verkauft, überlegt mal, was das für euch bedeuten würde, wenn ihr wirklich alles verkauft, was ihr habt. Euer Haus, euer E-Bike, euren Laptop, euren wunderschönen Holzschreibtisch, euer Handy, die Spielzeuge eurer Kinder, eure Gitarre. Ihr verkauft alles, was ihr habt, um eine Sache zu kaufen. Extrem radikal. Und das ist der erste Punkt, die erste Beobachtung, die ich habe. Jesus beschreibt hier, wenn jemand alles auf eine Karte setzt, dann passiert da Reich Gottes. Interessant, Jesus beschreibt also, dass in Gottes Augen es nicht irrational und unvernünftig ist, wenn jemand was findet, wofür er brennt und dafür alles andere hinten anstellt. Sondern er sagt, wenn sowas passiert, wenn deine Leidenschaft dich so packt, dass du sagst, ich setze alles auf eine Karte, dann passiert da Reich Gottes. Und ich glaube, das hat was mit unserer Berufung zu tun. Wie sind wir erzogen als Deutsche und als Schwaben? Ich würde sagen, wir werden dazu erzogen, in unserer Kultur möglichst ausgewogen zu leben. Nicht zu extrem zu sein. Wir sollten einigermaßen ausgeglichen in unseren Finanzen, in unseren Hobbys, in dem, wie wir unsere Zeit investieren, in dem, wie wir unsere Freundeskreise strukturieren. Wir versuchen, möglichst in Balance zu leben. Würdet ihr sagen, das passiert auch bei diesem Mann oder bei diesem Mensch? Überhaupt nicht, oder? Der lebt vollkommen extrem. Jesus sagt, wo jemand so extrem lebt, da ist Reich Gottes. Irgendwie eine andere Kultur. Und ich frage mich manchmal, ist es nicht das, wovor wir einerseits extrem Angst haben, wirklich alles auf eine Karte zu setzen und zu sagen, ich ziehe das durch, ich mache das, das ist meine Berufung, ich lasse alles andere außen vor, ich gehe hier rein. Einerseits haben wir davor Angst und wissen auch nicht so richtig, ist das wirklich von Gott so radikal zu gehen? Aber andererseits glaube ich, das ist doch auch eine tiefe Sehnsucht von uns allen, oder? Haben wir nicht alle eine tiefe Sehnsucht, irgendwas zu finden, wo wir richtig brennen und wo wir Bock haben, alles dafür hinten anzustellen? Ich glaube, das ist so eine Hin- und Hergerissenheit. Wir spüren, dass es uns immer wieder dahin zieht, was zu finden, was uns wirklich brennen lässt. Und andererseits haben wir auch Angst davor, was bedeutet das? Was hat es für Konsequenzen, wenn wir diesen Weg wirklich radikal gehen, so wie dieser Mensch? Kennt ihr Leute, wo ihr das erlebt habt? Die haben was gefunden und haben plötzlich ihr Leben irgendwie umgedreht und man merkt, die gehen ziemlich radikal ihren Weg jetzt in diese Richtung. Und man schaut fast mit Bewunderung zu, aber man weiß auch nicht so richtig, wo würde ich mich trauen, das zu machen? Bei mir ist es ganz stark so gewesen, einfach als jemand, wo ich das beobachten konnte bei meinem Cousin. Mein Cousin ist ein bisschen jünger als ich und der war als Jugendlicher sehr erfolgreich im Handball und hat eine Mannschaft nach der nächsten, ist immer höher aufgestiegen und irgendwann hat er dann in der Bundesliga gespielt, in der Jugendbundesliga für Handball. Und es war irgendwie klar so, dass es ein bisschen sein Weg, der vorgezeichnet ist, dass er Sportler wird, vielleicht Profisportler, wer weiß. Und er lebte in Mainz, also hatte da seinen Freundeskreis und so weiter. Und jetzt war es aber so, dass er plötzlich irgendwann in der Schule in der Theater-AG angefangen hat, Theater zu spielen und gemerkt hat, dass ihm das richtig, richtig Freude bereitet. Und da ist er mehr und mehr reingewachsen ins Theaterspielen, hat dann weiter in anderen Gruppen angefangen, Theater zu spielen. Und irgendwann kam diese große Frage nach dem Abitur, was soll er denn jetzt machen? Und dann hat er überlegt, hey, irgendwie, wenn ich so richtig ehrlich bin, dann spüre ich, ich habe in diesem Theaterspielen, in diesem Schauspiel was gefunden, das packt mich mehr als alles andere. Da kommt bei mir diese Freude so vor wie bei fast nichts anderem. Und dann hat er gesagt, okay, meinen ganzen anderen Weg, den ich so vorgezeichnet gesehen habe, durch das Sportlerdasein und durch andere Dinge, die mich interessieren, stelle ich mal hinten an. Ich gehe jetzt nach Berlin, auf die Schauspielschule oder nach München und ich bewerbe mich einfach mal und schau mal, ob das klappen würde, dass mich diese Schauspielschulen nehmen. Und diese Schauspielschulen, da müsst ihr euch vorstellen, das sind hunderte von Bewerbern, die sich da jedes Jahr einschreiben, um genommen zu werden und davon werden irgendwie, glaube ich, 8 oder 9 genommen. Also die Chance ist extrem klein, genommen zu werden. Und die beste Schauspielschule so in Deutschland, würden wahrscheinlich die meisten bestätigen, ist die Schauspielschule in Berlin, die Wilhelm Busch. Und er war dann eben dort und hat dann sich da im Vorspiel vorbereitet und so weiter und wurde dann tatsächlich genommen. Und dann war so ein bisschen die Frage, wie geht jetzt sein Lebensweg weiter? Und ich weiß noch, als ich mich mit ihm getroffen habe und er zu mir gesagt hat, Nico, für mich ist es klar, ich muss eine Entscheidung treffen. Will ich diesen Weg richtig gehen oder will ich 100 verschiedene Süppchen gleichzeitig kochen? Will ich mein Salz überall ein bisschen reinstreuen oder will ich sagen, ich will alles, was ich habe, in diese eine Suppe reinbauen? Ich meine nicht, dass es versalzen wird, aber ihr versteht das Bild. Will ich meine ganze Kraft in diese Theatersache reingeben? Und dann habe ich gesagt, ja, mache ich. Und das war wirklich extrem, das anzuschauen, weil er hat alles verkauft, was er hatte, im Sinne von seine ganze Sportlerkarriere an Nagel gehängt. Er hat aufgehört, Handball zu spielen. Er hat seinen kompletten Freundeskreis in Mainz hinter sich gelassen und ist nach Berlin gezogen. Er hat angefangen, alles auf diese eine Karte zu setzen, weil er gemerkt hat, da kommt bei ihm so eine Freude auf wie bei nichts anderem. Er spürt, das ist ein Schatz, den er gefunden hat. Und dann war irgendwie klar, ja, wie geht der Weg weiter? Und er wurde tatsächlich dann jetzt im Deutschen Theater in Berlin genommen als Schauspieler, ist dort Teil des Ensembles und so weiter und geht diesen Weg weiter. Und es ist für mich so ermutigend und motivierend zu sehen, wie jemand hier, wie Jesus das beschreibt, etwas findet, einen Schatz im Alltäglichen, im Gewöhnlichen und bereit ist, alles dafür auf eine Karte zu setzen. Jetzt ist es ganz spannend, wenn wir uns mal überlegen, er findet etwas, wofür er anfängt zu brennen, er findet seine Berufung, aber jetzt gucken wir mal ganz kurz, ist es was Religiöses, was er da findet? Er findet Schauspiel. Würden wir sagen, das ist jetzt Reich Gottes? Haben wir nicht oft eine Vorstellung davon, dass wo jemand seine Berufung lebt, wo Reich Gottes ist, dass das irgendwie was Religiöses sein muss? Dass das was damit zu tun hat, dass jemand irgendwie Pastor wird oder Lobpreis anfängt zu machen oder anfängt mehr zu beten oder anfängt zu missionieren oder anfängt irgendwie ein Gebetshaus aufzubauen? Oder ist es nicht so, dass wir oft denken, Reich Gottes ist da, wo jemand irgendeine religiöse Tätigkeit anfängt zu tun? In diesem Vers in Matthäus 13, 44 spricht Jesus überhaupt nicht von einer religiösen Tätigkeit. Ist euch das mal aufgefallen? Das ist meine zweite Beobachtung. Reich Gottes ist nicht unbedingt mit einer religiösen Tätigkeit verbunden. Meine erste Beobachtung, Reich Gottes ist, wo jemand aus Freude alles auf eine Karte setzt. Meine zweite Beobachtung, Reich Gottes ist nicht unbedingt mit einer religiösen Tätigkeit verbunden. Und das merken wir hier an diesem Text ganz deutlich. Ist es nicht verwunderlich, dass Jesus sagt, das reicht schon, dass Reich Gottes passiert, wenn jemand irgendwo auf dem Acker irgendeinen Schatz findet und dafür bereit ist, alles zu verkaufen, da ist Reich Gottes. Da haben doch wahrscheinlich die Pharisäer rebelliert und protestiert und gesagt, ja, aber Jesus, hier steht überhaupt nichts von Bekehrung und hier steht nichts von Tempel und hier steht nichts von Opfer und hier steht nichts von Reinigungsriten und so weiter oder hier steht nicht mal was davon, dass die Person dann Jude geworden ist. Und du sagst, da passiert Reich Gottes. Vielleicht müssen wir anfangen umzudenken. Oder vielleicht lädt uns Gott ein, dass er sagt, hey, Reich Gottes hat was damit zu tun, dass Menschen lebendig werden. Und Menschen werden da lebendig, wo sie in ihre Berufung reinkommen. Und diese Berufung, die sind so unterschiedlich, weil Gott uns unterschiedlich gemacht hat. Aber es hat immer was damit zu tun, dass Menschen zutiefst Feuer fangen, dass Menschen bereit sind, auf eine Sache alles zu setzen. Und es will ich dich fragen heute Morgen, wie ist es bei dir? Gibt es Dinge, wo du spürst, da habe ich wie so einen Schatz gefunden? Das ist was, was mich packt. Und wo du merkst, da wäre ich bereit, ehrlich gesagt, alles zu verkaufen, wenn ich nur diese eine Sache den ganzen Tag machen könnte. Und ich habe in meiner Predigt vor 3 Wochen viele Beispiele aufgezählt, dass es total unterschiedlich sein kann. Manche finden diese Leidenschaft und dieses Feuer im Programmieren, andere in der Musik, andere beim Operieren, manche im Räumedesign, manche bei der Tierpflege, manche im Kinder, was auch immer, manche beim Predigen, manche beim Lesen, manche beim Spielzeug bauen, manche beim Spiele erfinden. Manche bei der Baumpflege. Es ist so unterschiedlich. Aber die Struktur ist immer gleich. Dass jemand etwas findet, wo Freude hochkommt und diese Person merkt, Das macht mich lebendig. Jesus sagt, wo das passiert, wo jemand einen Schatz findet und bereit ist, alles zu verkaufen, da passiert Reich Gottes. Das ist Berufung. Jetzt will ich noch einen Schritt mit dir weitergehen. Wie ist das? Merkst du bei dir, das sind Dinge, die aber nicht unbedingt religiös gefärbt sind, die mich lebendig machen, die mich begeistern, wo ich bereit bin, alles zu verkaufen. Vielleicht sagt Gott dann zu dir durch diesen Text, hey, das darf so sein. Denn wir sind nicht alle berufen in den vollzeitigen Dienst. Wir sind nicht alle berufen, in der Gemeinde zu arbeiten. Ehrlich gesagt, die allerwenigsten sind dazu berufen und finden darin ihre Erfüllung. Die meisten von uns, die gerade diesen Zoom-Gottesdienst schauen, haben ganz andere Dinge, wo wir merken, da blüht unser Herz auf. Und ich will dich ermutigen, dieser Spur zu folgen. Ich will dich ermutigen, das nicht gering zu achten, sondern zu sagen, da, wo ich einen Schatz finde, wo ich merke, da entsteht meine Freude und ich will alles darauf setzen, da passiert Reich Gottes. Meine dritte und letzte Beobachtung. Lasst uns mal anschauen, wo genau findet dieser Mensch denn den Schatz? Findet er diesen Schatz im Tempel? Findet er diesen Schatz in der Synagoge? Findet er diesen Schatz bei einem der jüdischen Feste? Beim Passafest oder wo auch immer? Nein, er findet den Schatz im ganz gewöhnlichen Alltag. Er findet ihn nicht im Besonderen, nicht im Religiösen, sondern er findet ihn im Normalen, im Gewöhnlichen. Und ich glaube, das ist nochmal wie so ein Trick, wie so ein Hinweis von Gott, wo wir auch suchen dürfen. Er findet ihn auf dem Acker und ich wette mit euch, ganz viele andere sind an demselben Schatz vorbeigelaufen und haben ihn nicht gesehen. Aber diese eine Person, dieser Mensch hatte Augen dafür, im Gewöhnlichen seinen Schatz zu entdecken. Was will Gott uns dafür im Hinblick darauf für unsere Berufung sagen? Ich glaube, dass es ganz oft so ist, dass Menschen in derselben Tätigkeit überhaupt nichts Besonderes sehen und dann plötzlich kommt jemand und sagt, für mich ist in diesem ganz normalen Alltagsding ein Schatz. Kennt ihr verschiedene Bücher, die zig Leute gelesen haben und die sagen, ja, ganz okay, das Buch? Und dann kommt jemand oder du vielleicht und sagst, für mich ist dieses Buch was ganz anderes als für alle anderen. Für mich ist es zum Beispiel bei diesem Buch so. Kennt ihr das? Momo von Michael Ende. Darf ich mal ganz kurz sehen, wer hat das Buch schon mal gelesen oder gehört, gesehen? Okay, warte mal, ich muss mal hier durchscrollen, um zu gucken. Super, ah ja, einige. Ein ganz normales Buch, oder? So für viele von euch, ja, nette Geschichte. Ein gewöhnliches Buch. Für mich ein Buch wie kein zweites. Ihr seht, dass es ziemlich zerfetzt ist, weil ich es schon so oft gelesen habe. Dieses Buch ist für mich ein Schatz. Und ich wäre bereit, für dieses Buch unglaublich viel herzugeben, weil für mich dieses Buch was zum Ausdruck bringt, was irgendwie mein Herz berührt wie kein anderes Buch. Und das ist das, was wir ganz oft erleben, dass für dieselbe Person das eine ein Schatz ist und dich lebendig macht und dich begeistert und für die andere Person ist es einfach nur was ganz Gewöhnliches. Halt einen Acker. Deshalb will ich dich ermutigen, lass dich nicht davon abhalten, wenn das, was dich begeistert und wo du deinen Schatz findest, für jemand anderen, was ganz Normales, überhaupt nicht so wichtig ist. Ich habe eine Freundin, die ist, wie alt ist die jetzt? Ich glaube so um die 50, verheiratet, hat Kinder und hat jetzt lange im selben Job gearbeitet, ich glaube über 20 Jahre und spürt, wo sie es wirklich hinzieht, wo sie das Gefühl hat, da ist für sie ein Schatz. Das ist ein bestimmtes Studium, das sie anfangen will. Und es ist ganz spannend, weil dieses Studium, das sie jetzt mit 50 anfangen will, ist ein Vollzeitstudium. Und wenn sie das wirklich machen will, dann muss sie alles andere verkaufen, so wie dieser Mensch hier, im Übertragen gesprochen. Sie muss ihre Karriere an den Nagel hängen. Sie kann nicht beides gleichzeitig machen, in ihrem alten Job so weiterarbeiten wie bisher und dieses Studium anfangen. Und das Witzige ist, dieses Studium ist für die allermeisten Leute ein ganz normales Studium, nichts Besonderes, einfach nur ein Acker, einfach nur ein Feld. Aber für sie ist dieses Studium, spürt sie, das ist Teil ihrer Berufung, da reinzugehen. Und es ist so spannend, das jetzt zu beobachten, wie sie mit sich ringt. Und wie sie überlegt, ja, aber das ist doch überhaupt nicht vernünftig. Und meine ganzen Leute um mich rum sagen, hey, bist du jetzt wirklich da? Alles, was du dir erarbeitet hast, an Nagel hängen und nochmal komplett einen neuen Weg gehen, Neuland pflügen, ist das nicht übertrieben? Ist das nicht besonders ausgewogen, so zu leben? Wenn wir dieses Gleichnis von Jesus lesen, dann würde ich sagen, ist diese Person auf dem richtigen Weg, oder? Die ist dabei, alles zu verkaufen, übertragen gesprochen, und etwas zu kaufen dafür, nämlich einen neuen Weg, um in ihre Berufung zu kommen. Und ich merke, das ist echt eine Art, wie wir denken. Ob wir jemanden fast dafür verachten, wenn er zu extrem wird, oder ob wir sagen, ganz oft ist es ein Zeichen dafür, dass da gerade Reich Gottes passiert, wenn wir spüren, dass jemand etwas findet, wofür er bereit ist, alles zu verkaufen. Ich wünsche uns ganz arg, dass wir von Gott her uns auf dieser Spur weiterführen lassen. Und ich glaube, das fällt uns als Deutsche manchmal echt schwer. Egal, ob wir Christen sind oder nicht, glaube ich, dass wir als Deutsche immer große Unsicherheiten und Ängste damit verbunden haben, wenn etwas zu extrem wird. Aus unserer Geschichte heraus auch. Und vielleicht müssen wir aus dieser geprägten Kultur, aus der wir kommen, uns neu denken beibringen lassen durch Jesus, dass dieses All-In-Gehen, wie es im Poker ist, dieses alles auf eine Karte setzen, dass da was ganz, ganz Geistliches drinsteckt. Jesus beschreibt, überlegt euch das nochmal, Jesus beschreibt eine Geschichte von einer Person, die absolut verrückt ist, die alles verkauft und eine Sache kauft, die sie als wertvoll erachtet, und jeder andere würde vielleicht sagen, auch ist doch gar nicht wertvoll. Und Jesus sagt, wo das passiert, das ist Reich Gottes. Deswegen lasst uns neu überlegen, wie wir über extreme Wege denken. Und vielleicht kannst du das auch für dich selber heute Morgen mitnehmen. Ich weiß nicht, ob du auf so einem Weg bist und auch von rechts und links Kritik erntest aus deiner Familie, von deinen Freunden, die das nicht nachvollziehen können, warum du da so anfängst, Gas zu geben. Ich will dich ermutigen, diesen Weg weiterzugehen, wenn du merkst, doch, ich habe da einen Schatz gefunden. Und das Zweite, was mir ganz wichtig ist, ist nicht nur für uns herausfordernd als Deutsche, sondern es ist für uns herausfordernd als Christen, dieses Gleichnis wirklich an uns ranzulassen, weil wir so gewöhnt sind, dass Berufung was mit religiösen Tätigkeiten zu tun hat. Wir glauben, Reich Gottes ist da, wo Menschen geheilt werden. Reich Gottes ist da, wo Menschen ihr Leben Jesus übergeben. Reich Gottes ist da, wo Gebet und Lobpreis stattfindet. Und es stimmt alles. Das ist alles auch Reich Gottes. Aber in diesem Gleichnis beschreibt Jesus, dass Reich Gottes passiert, wo jemand auf dem Acker einen Schatz findet. Da ist überhaupt nichts religiös. Und vielleicht müssen wir auch da lernen, umzudenken. Und wo du Dinge erlebst und empfindest, die nicht religiös sind und vielleicht gar nicht christlich, dass du die nicht gleich in den Mülleimer kippst, sondern überlegst, vielleicht spricht da der Heilige Geist zu mir und vielleicht ist es Teil meines Weges, hier reinzugehen. Und dann der dritte Punkt, die dritte Beobachtung, das Gewöhnliche. Für manche sind so ein paar Stifte einfach nur Stifte. Und für jemand anderes, wenn er diese Stifte sieht und aufmacht, da fängt er an, lebendig zu werden wie kein anderer, weil er merkt, eigentlich möchte er den ganzen Tag nur zeichnen. Ich habe einen Kumpel, bei dem das so ist, der hat immer sein Notizbuch dabei und ist die ganze Zeit nur am Zeichnen und am Malen. Und als ich den kennengelernt habe, vor ungefähr 6 Jahren, war das irgendwie noch so ein Traum. Der hat in einem ganz normalen anderen Job gearbeitet und man hat irgendwie gemerkt, okay, der hat ein bisschen verrücktes Hobby, er zeichnet am liebsten den ganzen Tag und er saß wirklich immer da und hat gezeichnet. Und dann haben wir irgendwie seine Zeichnungen gesehen und haben gesagt, hey, das ist doch Wahnsinn, was du da kreierst. geh doch diesen Weg weiter. Und er ist diesen Weg weitergegangen, Schritt für Schritt für Schritt, und hat angefangen, sein ganzes Leben auszurichten auf diesen Schatz, den er gefunden hat. Und mittlerweile wohnt er in Kanada mit seiner Frau und arbeitet für Sony und zeichnet, hat den neuen Spider-Man-Film mitgezeichnet. Und das sind einfach so Wege, wo vor 5, 6 Jahren keiner gedacht hätte, dass es möglich ist. Und vor allem er selber nicht gedacht hätte, dass sein Weg sich so entwickelt, weil es doch eigentlich zu extrem ist, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass Jesus genau solche Wege als Reich Gottes beschreibt, weil er weiß, wo wir diese Wege gehen. Da wird was lebendig in uns. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, damit ihr Leben habt und es in Überfluss habt. Damit will ich schließen. Ich hoffe, dass ihr was mitnehmen könnt für eure Berufung und folgt dieser Spur. Wenn ihr Bock habt, schreibt euch einfach diesen Vers, Matthäus 13, Vers 44. Das ist wirklich nur ein Vers, ganz wenig. Schreibt ihn euch auf einen Zettel und klebt ihn euch einfach mal eine Woche lang an euren Spiegel im Bad oder über eurem Schreibtisch oder irgendwo in der Küche an einen Küchenschrank. Und dann, wenn ihr vorbeilauft, lasst euer Denken durch diesen Vers nach und nach verändert werden. Nehmt diesen Zettel und diesen Vers als Anhaltspunkt, dass wir eine neue Art finden, über unsere Berufung und über Reich Gottes zu finden. Und dann lasst uns einfach gemeinsam beobachten, wie Gott uns schult darin, unsere Berufung zu finden und auch in Prisma gemeinsam uns zu ermutigen und zu stärken, unsere Berufung zu finden und zu leben. Im nächsten Lied wollen wir auch genau das zum Ausdruck bringen. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Marin, das stimmt doch, dass wir jetzt God in My Living singen, gell? Das ist ein Lied, wo für mich so wunderbar zum Ausdruck bringt, was wir glauben, dass Gott in allem ist und das Reich Gottes in allem passieren kann. Ja, in dem Hochreligiösen, aber eben auch in dem ganz Gewöhnlichen, in dem ganz Alltäglichen. Und deshalb lasst uns dieses Lied singen und einfach während wir das singen, gemeinsam nochmal hinhören, was Gott ganz persönlich uns heute Morgen sagen will. Ich bete noch. Vater, ich danke dir für diesen Text. Ich danke dir dafür, dass du uns ermutigst, Wege zu gehen, die vielleicht manchmal unvernünftig scheinen. Und ich danke dir, dass du uns ermutigst, unseren Schatz wirklich zu heben. Und ich bitte dich heute Morgen, dass du zu uns sprichst an den Punkten, wo das für uns konkret dran ist, dass du Leute echt in ihre Berufung reinziehst und sie rufst, diesen Weg zu gehen, der vielleicht für viele andere nicht passen würde, aber für dich ist er dran. Danke, Vater, dass du uns erinnerst. Ich bitte dich, dass du unser Denken transformierst und dass du uns in deine Kultur reinholst. Amen.